Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser, Stuart Cording. Für Ingenieure eingebetteter Systemen schien das Internet der Dinge oder IoT nur eine Erweiterung ihrer bestehenden Mikrocontroller-Designs um die drahtlose Kommunikation zu sein. Eine weitere Modeerscheinung, die bald wieder verschwinden würde. Aber es war tatsächlich viel mehr als das. Das Internet der Dinge vereint viele technische Bereiche, um Endknoten mit Computersystemen zu verbinden. Es ermöglicht Fabriken, drohende Geräteausfälle zu erkennen, Carsharing-Unternehmen ihre Fahrzeuge zu verfolgen und Logistikunternehmen den Standort all ihrer Sendungen zu überwachen. Das Protokoll MQTT hat sich zur Kerntechnologie für die Implementierung solcher IoT-Anwendungen entwickelt. Mit seiner Publish-Subscribe-Architektur kann es jedoch anfangs etwas schwer verständlich erscheinen. Und auf den ersten Blick ist nicht klar, welche Vorteile MQTT überhaupt bietet. Um mehr über MQTT zu lernen, ist David Guschakowski, Senior Solution Engineer bei HiveMQ, heute zu Gast bei mir. Hi David und herzlich willkommen bei uns hier im Studio.
Hi Stuart, danke für die Einladung.
So, bevor wir mit dem MQTT-Thema anfangen, ich würde gerne ein bisschen über deine Karrierelaufbahn lernen.
Mhm. Also die ist schon etwas länger. Ich bin jetzt 41, seit 2007 im Prinzip im Berufsleben. Habe in Regensburg studiert, Wirtschaftsinformatik. Und bin am Anfang zum Unternehmen namens TIPCO gegangen, die im Prinzip Softwareintegration gemacht haben. Also ein ähnliches Gebiet, aber sagen wir mal anderer Ansatz, anderer Einsatz von Software. Aber im Prinzip das Gleiche, was wir mit HiveMQ heute mit Geräten machen, haben wir damals eigentlich schon mit Softwareprodukten gemacht. Also Im Prinzip haben wir auch dieses Publish-Subscribe oder Messaging verwendet, um im Prinzip einfach ein SAP mit einer Datenbank sprechen zu lassen und gegenseitig Updates auszutauschen. Und das habe ich lange als Consultant gemacht und bin darüber dann im Prinzip so in den technischen Vertrieb, Pre-Sales, also so, es gibt verschiedene Namen für meine Rolle, bin im Prinzip in dieses Gebiet reingerutscht, lang im Telco-Umfeld, aber eigentlich immer Softwareintegration. Und man spricht bei IoT von Geräteintegration, aber letztendlich ist es ja auch Software, die auf dem Gerät läuft. Also im Prinzip schon sehr lange mehr oder weniger in diesem Umfeld unterwegs.
Schön, super. Könntest du uns zu Beginn eine allgemeine Einführung zu MQTT geben? Was ist es genau und wo wird es eingesetzt?
Also MQTT ist ein Softwareprotokoll, also im Prinzip ähnlich wie HTTP, das vielleicht die meisten kennen aus der Webwelt. Also sprich, wenn ich Online-Banking mache, wenn ich auf irgendeine Webseite gehe, werden im Hintergrund ja HTTP-Aufrufe gemacht. Also im Prinzip eine Abfolge von gewissen, sagen wir mal, Instruktionen, die Server und Client austauschen, um im Prinzip dieses Protokoll zu erfüllen. Und genauso eins ist MQTT, aber eben mit dem Fokus darauf, Maschine-to-Maschine-Kommunikation zu ermöglichen. Also es passiert sehr häufig asynchron, das kann man dann auch nochmal in dem Publish-Subscribe-Kontext ein bisschen besser erklären. Aber im Prinzip geht es darum, dass ich einen zentralen Middleware nennt sich das häufig, oder einen zentralen Server habe, wo sich viele Geräte anbinden können, aber auch im Unternehmensbereich eben die Softwareprodukte anbinden können und somit untereinander Nachrichten austauschen können. Mhm. Und das ist dann im Prinzip so die Kernkommunikationskomponente von IoT-Lösungen, also sprich von wirklichen Anwendungen, die da drauf gebaut werden, wie eben Connected Car oder Carsharing oder Smart Manufacturing. Genau.
Ja. So ein großer Unterschied dann zwischen HTTP und MQTT ist, dass bei HTTP erwarte ich, dass ich so Videos anschauen kann, Internet surfen kann, Meldungen mit meinen Freunden austauschen können, manchmal Daten herunterladen kann, so manchmal riesengroße Dateien. Mhm. Aber bei Machine to Machine, es handelt sich dann mehr um kleine Botschaften, oder?
In der Regel ja. Also das Protokoll hat auch, also es definiert eine Maximalgröße von 256 Megabyte, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Faktisch aber das nutzt sind Ausnahmen, es aber niemand. Ja, faktisch nutzt es niemand. Also was man halt aus HTTP und FTP, also immer da, wo große Dateien verschickt werden, ist es eigentlich ganz cool, wenn man das auch wieder resumen kann, also wieder aufnehmen kann, wenn zum Beispiel die Verbindung abbricht oder ich gerade mein Client out of battery läuft. Mhm. Und das bieten halt Messaging-Technologien in der Regel nicht. Das heißt, die ganze Nachricht wird verschickt oder halt nicht ganz verschickt. Okay. Und bei 256 MB kann das recht lang dauern. Bei wenigen Byte und Kilobyte, wie es eben normal ist, fällt es nicht wirklich ins Gewicht. Und da ist dann eben die Effizienzsteigerung durch das Protokoll deutlich höher.
Genau. Wir sollten auch diese Pub-Sub oder Publish-Subscribe-Architektur ein bisschen genauer angehen. So, ich würde sagen, die meisten Ingenieure sind es gewohnt, ein zentrales Steuersystem zu haben, wie ein Mikrocontroller. Und dann kann ich die Temperatur bei einem Sensor abfragen und anhand dieser Informationen kann ich irgendwas steuern. So die Heizung einschalten oder abschalten, je nachdem. So, wie ist es mit dieser Pub-Sub-Architektur anders?
Dahingehend, dass im Prinzip in der Regel einfach nur Notifications geschickt werden, also im Prinzip Events. Ich würde jetzt quasi an einen Mikrocontroller schicken, schalte dich ab oder schalte das Licht ab. Und es läuft schon mal erst gar nicht so, dass ich die Anfrage stelle und er gibt mir die Antwort zurück. Das ist ein großer Punkt. Also es ist halt eben sehr darauf ausgelegt, dass jeder im Prinzip nur sagt, ich möchte das von irgendjemand, das ist halt auch so eine Eigenheit von MQTT, ist halt alles lose entkoppelt. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wer mein Gegenüber ist, sondern ich schicke an den MQTT-Broker, also den Postboten in der Mitte, wenn man so will, einfach nur eine Aufforderung, irgendetwas zu tun und schreibe dann noch wie eine Art Adresse mit. Und das ist eben das MQTT-Topic. Und es gibt eben Empfänger, die sich auf diese Adresse oder auf dieses Topic subscriben und dann eben die Nachricht empfangen. Und wie sie das dann verarbeiten, das ist dann im Prinzip ihnen überlassen, ist also Teil der Gesamtlösung. Und somit wird es dann im Prinzip, schicken sich jeweils Leute im Prinzip mehr oder weniger nur SMS, als jetzt anzurufen und zu fragen, tu das jetzt für mich und gib mir Bescheid, wenn du wenn du es erledigt hast, sondern vielmehr tu das und gib mir dann irgendwann Bescheid, wenn du es erledigt hast. Ja. Das wird, der ganze Prozess wird im Prinzip so ein bisschen entkoppelt und asynchron gemacht, wo sich einfach Leute gegenseitig nur Bescheid geben oder eben Maschinen Bescheid geben, dass sie etwas tun sollen oder dass sich jetzt gerade der Temperaturwert geändert hat. Und das ist auch so ein zentraler Punkt, warum MQTT in der Regel deutlich effizienter ist, weil ich damit, das nennt sich Report by Exception, implementieren kann. Also als quasi der Erzeuger der Daten, also als Sensor, weiß ich ja, wenn sich etwas ändert. Also sprich, wenn jetzt die Temperatur um 1 Grad nach unten geht. Und auch nur dann muss ich das ja eigentlich weitergeben, weil mein Gegenüber kann davon ausgehen, solange ich keine Änderung schicke, ist alles wie davor.
Ja.
Und in den klassischen Architekturmodellen musste halt eben ein zentraler, wie die Mama, im Prinzip alle ihre Kinder fragen, ist es immer noch so warm, ist es immer noch so warm, ist es immer noch so warm? Und die sagen, ja, ja, ja. Und allein, also jetzt bildlich dieses Beispiel, da habe ich auf einer Seite eben pro Minute 10 Anfragen, um genau zum gleichen Schluss zu kommen in einer anderen Architektur, wo der es am besten weiß, einfach nur allen anderen mitteilt, jetzt hat sich was geändert. Also der Effizienzunterschied und der Aufwand auf dem Netzwerk in den ganzen einzelnen Softwarekomponenten ist halt deutlich geringer, weil ich das so durch dieses aktive Publishen und Subscriben implementieren kann. Und vielleicht noch ein Wort zu Publish Subscribe, wie das funktioniert. Also im Prinzip schickt ein Publisher eine Nachricht auf den Broker und darauf kann es dann eben x Subscriber geben. Also es kann jetzt ein Reporting-System sein, das kann meine Manufacturing-Steuerung sein. Und bei PubSub ist es eben so, dass die eine Nachricht dann quasi an alle Subscriber ausgeliefert wird und erst dann ist sie quasi erledigt. Also dann wird sie auch von dem Broker quasi gelöscht.
Genau, ja.
Und viele klassische Systeme machen das halt auch mit einer 1-zu-1-Verbindung. Also einer kann auf ein Queue oder ein Topic schicken und nur einer kann es entnehmen. Bei PubSub ist es in der Regel, mehrere können genau diese eine Nachricht entnehmen. Ja. Und somit kann ich das eben auch im Prinzip aus Unternehmenssicht Informationen erzeugen und alle Applikationen, die daran interessiert sind, bekommen sie dann eben durch MQTT, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Jetzt habe ich ein neues System oder einen neuen Use Case und muss jetzt alle meine Sensoren an dieses System anbinden. Nee, der subscribt sich einfach nur auf alle bestehenden Sensoren und kriegt automatisch alle Daten. Und dadurch kann ich eben das Gesamtsystem viel einfacher erweitern, viel einfacher neue Geräte hinzunehmen, neue Software, Anforderungen umsetzen. Und dadurch ist es halt deutlich flexibler als viele klassische Architekturen.
Und ich glaube, die Begriffe sind relativ wichtig in diese Arten, in solche Architekturen. So, wir haben diese MQTT Broker, das Einteil, und dann haben wir die MQTT Client. Auf welche Art von Hardware kann Client und Browser laufen oder was ist zu erwarten?
Also Broker ist sehr Use Case abhängig. Im Prinzip muss man halt sicherstellen, dass er die Anzahl von Clients also verwalten kann, dass er die Anzahl von Nachrichten verarbeiten kann und unter Umständen eben auch puffern kann für Clients, wenn sie mal gerade offline sind oder selber die Nachrichten nicht so schnell verarbeiten können.
Ja.
Also aus HiveMQ-Sicht kann ich sagen, also wir sind halt meistens in sehr größeren Use Cases unterwegs und da wird in der Regel so zwischen 8 und 12 CPUs verwendet für so ein Broker-Cluster. Das sind dann meistens mehrere Nodes, also Knoten in einem Cluster, die dann als Verbund quasi diese Broker-Funktionalität bereitstellen. Das ist für Ausfallsicherheit, um das später noch höher skalieren zu können und solche Sachen.
Und wir sprechen da von einem Server im Endeffekt, in einem Server
irgendwo. Also es ist eine verteilte Applikation, die aber logisch betrachtet ein großes Server ist. Und das ist eben dann der Broker.
Ja.
Und Clients, das ist ja auch das Coole an MQTT, es ist eben auf der Protokollebene standardisiert. Das heißt, wenn ein Broker voll kompatibel zum Standard ist und ein Client kompatibel zum Standard ist, können sie miteinander kommunizieren. Hört sich trivial an, aber das ist so ein bisschen ähnlich wie die DIN-Standardisierung. Also ich weiß, wenn es die und die DIN-Norm erfüllt, kann ich die Schraube in die Mutter reindrehen oder das passt halt genau rein. Und auf Software-Sicht ist es eben auf Protokollebene. Ich kann jetzt in meiner Lieblingsprogrammiersprache mir eine Library, eine MQTT-Library runterladen. Wir haben welche entwickelt, aber auch Paho über Eclipse stellt da welche bereit. Und kann mir eigentlich sicher sein, dass ich mit dem Broker kommunizieren kann. Und das ist bei HTTP zum Beispiel auch so. Aber in den meisten Softwarefeldern ist es halt proprietär. Also häufig bringt eben der Hersteller des Brokers auch seine eigenen Clients mit. Und das heißt halt im Umkehrschluss, wenn ich diese Clients auf Millionen von Geräten installiere und das schwierig ist, das dann quasi wieder abzudaten später, gehe ich ja implizit wie eine Art Ehe mit dem Softwarehersteller ein und sage, solange ich diese Geräte softwaretechnisch verwalten will, muss ich quasi mit euch zusammenarbeiten.
Ja.
Und MQTT bricht das halt auf, weil eben ich einzelne Komponenten austauschen kann.
Ja.
Und dann theoretisch auch von HiveMQ eben auf einen anderen Hersteller wechseln könnte und kann trotzdem alles noch so weiter betreiben wie vorher. Ja.
Und stimmt es, dass so MQTT-Client-Software auch auf einem Server, aber sogar auf einem Mikrocontroller laufen kann?
Genau, also der Footprint hängt halt sehr stark auch von der Programmiersprache ab, aber es gibt auch Embedded C-Libraries. Also der Resource-Footprint von der Client-Bibliothek ist super klein. Und das ist im Prinzip, was mache ich mit der Bibliothek? Die kapselt im Prinzip dieses Protokoll. Ich kann dann als Programmierer sagen, connecte dich zu dem Server, baue eine Subscription, publische. Also so diese ganze MQTT-Funktionalität kann ich nutzen. Und auf Client-Sicht muss ich sonst aber eigentlich fast nichts machen. Das ist, also der im MQTT-Umfeld ist der Client immer sehr dumm, wenn man so will.
Mhm.
Und da gibt es auch andere, die können super viel Nachrichtendurchsatz bewerkstelligen, ist aber häufig eben, weil der Client halt auch Teil des, sag mal, der Last übernimmt. Und das ist eben gerade im IoT-Umfeld meistens gar nicht möglich, weil eben der Client auf batteriebetriebenen Geräten läuft oder allgemein einfach sehr wenig Ressourcen zur Verfügung hat.
Ja. So, das heißt im Endeffekt ein MQTT-Client, es könnte ein Mikrocontroller sein, der so Temperaturmessungen oder Druckmessungen ab und zu schickt, aber es könnte genauso auf einem Server laufen, der sich für Daten interessiert.
Genau, das ist auch die Idee im Prinzip, dass es diese zwei Welten zusammenbringt.
Ja.
Einerseits Server-Applikationen, die halt so klassisch ihre Sachen machen, Sachen in eine Datenbank schreiben, irgendwelche Berechnungen machen, aber eben auch Geräte, die dann eben Empfänger von zum Beispiel Befehlen sein können, es gibt immer, also gerade im Manufacturing-Bereich gibt es halt viele so Buzzwords, Predictive Maintenance hat man so über Jahre gehört. Ja. Wie schaffe ich es, dass ich meine Anlagen nicht mehr reparieren muss, sondern vorher erkenne, dass sie kaputt gehen und muss dann nur quasi eine Schraube wechseln, anstatt den ganzen Motor so mehr oder weniger.
Ja.
Genau das ermöglicht eben IoT, weil wir eben es Analyseplattformen, Machine Learning Plattformen, im Prinzip erlauben wir es ihnen, riesige Datenmengen überhaupt erstmal zu verarbeiten und daraus im Prinzip so mathematisch dann Erkenntnisse zu ziehen, wie es im Machine Learning ja passiert, und somit dann eben auch automatisiert im Prinzip Geräte zu steuern. Also im ersten Schritt meistens manuell, aber die Idee, denke ich, so über die nächsten, also ich denke, in allen Industrien ist im Prinzip nochmal ein neues Level von Automatisierung bereitzustellen.
Ja.
Das einfach auch um Fachkräftemängel entgegenzuwirken, um Arbeitsplätze sicherer zu machen und auch viele Arbeiten obsolet zu machen, denke ich, die es dann einfach nicht mehr braucht.
Ja. Dann vielleicht können wir ein konkretes Beispiel anschauen. Ich glaube, HiveMQ war da mit involviert bei der BMW Carsharing-Anwendung. Es gibt diese Mietfahrzeuge, die am Straßenrand stehen, und die sind zu MQTT gewechselt. Aber ich wollte verstehen, was hat MQTT als Technologie ersetzt und welche Verbesserungen sind dadurch geschafft?
Das war einer der ersten Kunden von HiveMQ, lang bevor ich zu dem Unternehmen gekommen bin. Und ihre Bestandslösung damals war im Prinzip eine Kombination aus SMS und HTTP, wo im Prinzip eine SMS das Auto aufgeweckt hat und dann das Auto im Prinzip die Kommunikation über HTTP mit dem Datencenter initiiert hat. Problem dabei war einfach, dass SMS nicht super zuverlässig ist, dass auch nicht wirklich eine Latenz garantiert ist. Und es konnte halt im Prinzip bedeuten dann, dass man, wenn ich jetzt mein Mietauto quasi starten will, also im Prinzip den Service nutzen will, dass ich erstmal eine halbe Minute warten muss.
Ja, und das ist ein bisschen ungewiss, ja, für Nicht-Techniker so.
Man sucht erst den Fehler bei sich. Habe ich jetzt irgendwie den falschen Knopf gedrückt oder warum geht das nicht?
Ja.
Und B ist halt, wie die Begleitumstände ist. Wenn es jetzt minus 20 Grad draußen hat oder stark regnet, will man keine 30 Sekunden auf den Service warten.
Ja.
Und es war damals für das Unternehmen halt im Prinzip auch schon so ein bisschen der Knackpunkt, ob die diesen Service überhaupt machen können, weil es einfach nicht kundenfreundlich genug war.
Ja.
Und sind eben dann in diesem Projekt dazu gekommen, sich einfach Alternativtechnologien anzuschauen. Und das waren im Prinzip auch unsere Gründer, die sie da beraten haben und da auch die erste Version von HiveMQ entwickelt haben, eben MQTT. Und da hat, also eben durch diesen Technologiewechsel haben sie eben die Latenz von 30 Sekunden auf weniger als eine Sekunde runtergebracht.
Wow.
So, dass es dann eben auch für einen Nutzer wieder sinnvoll ist und so, das ist, was er auch gewohnt ist letztendlich.
Ja.
Genau, und das hat über die Jahre viel stattgefunden. HTTP macht auch heute noch Sinn. Man sieht diese Kombination auch immer noch. Also zum Beispiel ein Beispiel ist Over-the-Air-Updates, was ja eigentlich im IoT-Umfeld super wichtig ist. Oder generell, dass man Software nachrüsten oder nachpatchen kann.
Ja.
Und das funktioniert häufig so, dass einfach eine MQTT-Nachricht an die Geräte geschickt wird und in der steht einfach die HTTP-URL, wo es sich das Update runterladen kann, und das startet dann seinen eigenen Prozess.
Mhm.
Also es ist nicht so, dass wir das Update verschicken, sondern einfach nur, wo man es bekommen kann.
Ja.
Also man kann diese Technologien auch nach wie vor super miteinander verbinden,
um
zum Beispiel Downloads über HTTP zu machen, aber die Aufforderung dazu quasi über MQTT, und das geht auch über Use Cases.
Man setzt MQTT ein für den Fällen, wo es Sinn macht, und ansonsten kann man da ausweichen. Und
genau.
Ja,
genau. Man macht ja generell Sinn, Sachen dafür zu verwenden, wofür sie gedacht sind.
Ja. Bei industrieller Anwendung gibt es viele unterschiedliche Netzwerktechnologien, viele Kabel werden verlegt in eine Fabrik, Daten laufen unterschiedlich über alle Kabel. Ist MQTT auch auf eine bestimmte Netzwerktechnologie ausgelegt, oder kann es überall eingesetzt werden?
Also TCP, MQTT setzt auf TCP auf. Also ist im Prinzip ein Application Layer Protokoll, wie man sagt. Also ein OSI Layer.
Ja.
Und nutzt im Prinzip auch TCP, weil TCP garantiert ja Ordering, dass die Pakete vollständig sind. Und das ist im Prinzip auch eine Garantie, die MQTT gibt. Und das Protokoll erweitert im Prinzip diese Features und diese Garantien eben durch seine eigenen Charakteristiken.
Ja.
Es gibt auch eine andere Version von MQTT, die nennt sich MQTT SN, die basiert auf UDP und nicht auf TCP, eben für Use Cases, wo ich besonders viele Daten schicken will, die aber auch keine lange Halbwertszeit haben. Also zum Beispiel ein Update, das immer das vorige Update überschreibt.
Ja.
Dafür kann es auch eingenutzt.
Der wichtige Punkt da ist, die UDP ist nicht eine sichere Transportmittel. Genau. Ja, so wenn ein Paket nicht ankommt, es wird nicht wieder geschickt.
Genau. Ja. Also da ist eben nicht die Komplettheit garantiert. Und deswegen halt auch für ganz andere Use Cases in der Regel. Also sehen wir auch noch nicht so wirklich häufig, also jetzt aus Unternehmenssicht.
Ja.
Was man sehr häufig auch sieht, sind eben so Adaptoren, also so Protokolladaptoren von anderen, gerade Industrieprotokollen, die aber auch in der Regel schon TCP-IP basiert sind. Also OPCOA zum Beispiel, Modbus, S7 von Siemens,
ja.
Das sind alles so Industrieprotokolle und da haben wir letztes Jahr auch so ein Produkt rausgebracht, um das im Prinzip auch Unternehmen zu ermöglichen, aus dem bestehenden Netzwerkinfrastruktur und Softwareprodukten, die man schon im Einsatz hat, im Prinzip die anzuzapfen und daraus im Prinzip MQTT-Nachrichten zu generieren und das somit quasi in andere Netzwerke, in das größere Ökosystem eines Unternehmens zu bringen. In die Cloud, wie man heute so schön sagt.
Genau, ja. Eins ist sicher, wenn wir irgendwas implementiert haben, es wird einen Versuch geben, das noch komplexer zu machen, noch mehr Knoten drauf anzuschließen und so weiter. Wie ist es bei MQTT? Gibt es eine begrenzte Anzahl von Knoten, die angeschlossen werden können, oder ist es frei skalierbar?
Ich denke, das ist sehr stark anbieterabhängig. Ich glaube, das ist auch sowas, wo sich jeder so ein bisschen damit brüstet, wie viele Clients man verwalten kann, wie viele Nachrichten pro Sekunde man verarbeiten kann. Und also zum Beispiel in meinem Bereich wird sehr häufig Mosquito verwendet. Also wenn Leute MQTT hören, hören sie meistens als erstes Mosquito. Das ist aber eigentlich nur eine Single-Instance-Applikation. Also ich kann daraus jetzt nicht Mosquito in verschiedenen Rechnern installieren und die Kapazität per se dadurch erhöhen.
Ja.
Mit HyphenQ und anderen Produkten geht das schon. Und dadurch kann ich dann im Prinzip mit jeder neuen Node, die ich hinzunehme, dann auch mehr Clients und mehr Nachrichten verarbeiten. Wir haben das letztes Jahr auch gebenchmarkt mit 200 Millionen Clients.
Wow.
Hat kein Kunde von uns, gibt es wahrscheinlich keinen einzigen Use Case, der so wert, aber einfach nur, um zu zeigen, wenn sich die Welt weiterdreht, wenn immer mehr Geräte auch in einem einzelnen Unternehmen oder in einem gewissen Use Case angeschlossen werden, wir sind dafür bereit. Ja. Aber das ist im Prinzip sehr anbieterabhängig. Also jeder implementiert den Broker eben auf seine Art. Also unser ist zum Beispiel in Java implementiert, aber es gibt auch einige in Erlang, eine Programmiersprache, die ich vorher zum Beispiel praktisch gar nicht kannte.
Ja.
Aber wie das dann genau implementiert, das ist dann im Prinzip wieder also die Kompetenz unserer Ingenieure, wenn man so will.
Ja.
Und also gerade bei HyphenQ muss ich sagen, das ist schon wirklich super cool, das einfach das verkaufen zu können und selber ist quasi zu sagen, wie toll es ist. Aber was sie auf die Beine gestellt haben, ist auch wahnsinnig. Also 200 Millionen Clients verwalten, wir haben Benchmarks mit 1 Million Nachrichten pro Sekunde. Also das sind alles Zahlen, die kannte ich aus meinem früheren Leben gar nicht. Da ging es so mal um 100 Nachrichten pro Sekunde. Wow. Also IoT ist halt auch eine ganz andere Dimension. Geräte interagieren viel häufiger, weil sie eben das automatisiert machen. Und in der Regel hat man halt auch mehr Geräte, die das gleichzeitig machen. Dadurch, viele der Anforderungen in IoT sind eben nicht funktional.
Mhm.
Also für einen ITler zu sagen, hier schick mal eine Nachricht und da empfängst du, sagt ihr, ja, okay, das kriege ich hin.
Ja.
Aber Millionen Nachrichten von Millionen Geräten und dass es dann auch sich selbst verwaltet, dass ich da nicht ständig Sachen aufräumen muss. Mhm. Also so eine Lösung hinzustellen ist nicht funktional, sind da eben häufig sind eher die Herausforderungen, als jetzt einmal funktional Sachen zu bewerkstelligen. Also zumindest aus meiner Sicht.
Eine Herausforderung im industriellen Bereich, wenn wir so eine Fabrik anschauen, wir möchten mit Industry 4.0 oder Industrial IoT, je nachdem man es nennen möchte, wir haben die IT-Netzwerke, wo wir unsere Computer anschließen, Drucker, die Rechnungen verwalten und draufschicken können und so weiter. Und dann haben wir unsere sogenannte OT, diese Operational Technology-Netzwerke. Und das ist, was in Fabrik selber zu finden ist, wo die Roboter, Sensoren und so weiter alle angeschlossen sind. Und eine große Herausforderung scheint zu sein, diese zwei Welten miteinander zu verbinden. Und OT erstellt Produkten für uns mit der Roboter und so weiter. IT hilft uns, das zu überwachen. Aber es gibt Gefahren mit Sicherheit und so weiter, wenn wir versuchen, beide miteinander zu verbinden. So, wie hilft MQTT in solchen Fällen?
Also ich hatte es ja vorhin sogar schon so ein bisschen angerissen, dass es eben, also primär diese Industrieprotokolle waren einfach nie so wirklich darauf ausgelegt, um direkt mit Cloud-Komponenten zu kommunizieren. Also einerseits Security-Themen, die haben in der Regel schon Encryption, also TLS und Authentifizierungsmethoden, aber das Ganze zu verwalten ist in der Regel sehr kompliziert, weil die eben häufig auf dieser Client-Server-Architektur basieren, wo ich dann einfach sehr schnell extrem viele Komponenten habe, in denen ich allen Security konfigurieren muss und auch von der Client-Seite Security konfigurieren muss, was dann faktisch dazu führt, dass Leute erst gar nicht damit anfangen und es einfach, also ohne Encryption, auch teilweise ohne Username-Passwort-Authentifizierung, also ohne die einfachsten Sachen das implementieren. Und lange war es, glaube ich, auch einfach gar nicht gedacht, dass OT-Daten in die IT gehen. Deswegen hat man auch gar nicht so wirklich versucht, das wirklich zu machen. Ja. MQTT hilft halt in der Hinsicht, weil Manufacturing halt eigentlich auch ein IoT-Case ist und also Industrie 4.0, vieles dreht sich um den sogenannten Unified Namespace und der Unified Namespace ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber ist eigentlich ein etwas überkandidelter Name für einen MQTT-Topic-Namespace. Also MQTT-Topics kann man im Prinzip mal als eine Art Baum betrachten. Ich habe da im Prinzip verschiedene Levels, die ich definieren kann. Und durch die Levels ergibt sich dann eben ein Baum, in dem ich dann publishen kann an gewissen Stellen. Und auf der Subscriber-Seite, also als die Nachrichten lesen wollen, kann ich dann eben Abonnements oder Subscriptions aufbauen. Und das kann ich dann auch sagen, von dem Level und alles darunter. Oder von dem Level und im nächsten Level alles und da dann aber nur die Temperatur. Zum Beispiel, ich will von allen Geräten Temperatur, so könnte ich das dann im Prinzip aufbauen. Ja. Und was der Unified Namespace jetzt macht, ist, der gibt im Prinzip vor, wie Geräte zu publishen haben, also in welche Topics sie zu publishen haben. Und diese Topic-Struktur soll eben möglichst nah die Unternehmensstruktur widerspiegeln. Also da gibt es auch wieder eine Reihe von Standards, die sich im Prinzip basierend auf MQTT etablieren und entwickeln. Einer davon ist SparkPlugB oder auch ISA 95 gibt solche Strukturen vor. Und da geht es dann zum Beispiel darum, das soll mit Werk anfangen, dann Line, dann Maschine, dann Komponente und dann der wirkliche Parameter. Aber wenn ich genau diese Struktur so vorgebe, habe ich dann irgendwann mal auf der lesenden Seite, kann ich mich an einen MQTT-Broker subscriben, könnte sagen, gib mir jetzt erstmal alle Daten und dann sehe ich halt quasi von meiner kompletten Halle kann ich genau nachvollziehen, welcher Sensor liefert mir jetzt gerade wo die Daten. Also man will damit im Prinzip das Problem der Adressierbarkeit lösen. Sprich, ich will irgendeine Information haben, weiß aber nicht so genau, wie ich suchen muss. Und die Topic-Struktur soll eben schon so intuitiv und nah am Unternehmens Wirklichkeit sein. Das ist eben für alle Analysten und Menschen, die im Prinzip versuchen, die Prozesse zu optimieren, es möglichst einfach ist, die Daten zu kommunizieren. Und halt auch für Entwickler, die das im Prinzip dann in andere Systeme, die Daten dann schreiben, in eine Datenbank zum Beispiel.
Ja, super. Well, vielen Dank für die bisherige Einsichten, David, und wir kommen gleich zu dir zurück. Jetzt kommt unsere regelmäßige Rubrik auf eine Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Das Internet hat unser Leben verändert. Doch wie wurde die Netzwerktechnologie, auf der das Internet basiert, erfunden? Es gibt zwei herausragende Ingenieure, die unabhängig voneinander an paketvermittelnde Netzwerken arbeiteten. Der erste ist Donald Watts Davies, ein Informatiker aus Großbritannien. Der zweite ist Paul Baran, der in Polen geboren wurde, aber in den USA aufwuchs. Davies stellte sich vor, die Daten für die Datenkommunikation in einer Reihe kleiner Pakete aufzuteilen. Auf diese Weise könnten sich mehrere Benutzer eine Datenverbindung teilen, ähnlich wie bei den damals üblichen Timesharing-Computern. Ihm war auch klar, dass diese neue Methode der Datenübertragung die herkömmlichen Telekommunikationsnetze ersetzen könnte. Er sah auch voraus, dass dieses neue Netzwerk eines Tages mehr Daten als Gespräche verarbeiten würde, da die Menschen das Internet der Zukunft zum Online-Einkaufen und Arbeiten nutzen würden. Baran wurde mit dem Aufbau eines Netzwerks beauftragt, das einen Atomangriff überstehen könnte. Zusammen mit einem kleinen Team baute er ein Netzwerk aus Minicomputern auf, um die Zuverlässigkeit paketvermittelnder Netzwerke zu testen. Selbst als die Hälfte der Knotenpunkte getrennt wurde, funktionierte das System noch, was ihm die Bedeutung der Redundanz bei der Entwicklung solcher Netzwerke vor Augen führte. Davies und Barons Ideen zur Paketvermittlung und Dynamic Routing sind in die Entwicklung von ARPANET und TCP/IP eingeflossen, die beide zur Entstehung des heutigen Internets führten. So, David, mit wem fühlst du dich auf gleichen Wellenlänge?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt per se nicht sagen Wellenlänge, aber wenn ich so an meine Jugend zurückdenke und was mich damals beeinflusst hat, würde ich schon sagen, es war auf jeden Fall Microsoft. Also mein erstes Betriebssystem war Windows oder meine ersten. Und generell waren IT-Persönlichkeiten zu meiner Jugend oder zu meinen Anfang 20ern eigentlich nicht wirklich bekannt oder berühmt. Also die einzige Person, die wirklich häufig eben in den Nachrichten war, war Bill Gates wegen Monopol-Anklagen, aber eben auch, weil er damals zum reichsten Menschen der Welt wurde. Und generell halt eben meine Erfahrungen mit Computern, die ich eben unter Windows gemacht habe, haben mich über kurz oder lang dazu gebracht, irgendwann in die IT einzusteigen. Also mich hat das schon als Kind fasziniert und begeistert. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dafür irgendwie eine gewisse Begabung oder Intuition habe. Und wie gesagt, generell interessieren mich Persönlichkeiten, also nicht so in der Art. Also ja. Ich habe noch nie jemand so als Fan gefolgt. Aber würde sagen, also das war so der Name, der mir ziemlich mit als erstes in den Kopf gekommen ist.
Ja, super. Vielen Dank, David. Und ich glaube, viele unserer Zuschauer werden auch deiner Auswahl zustimmen. Jetzt geht's weiter mit dem Thema MQTT. So, David, wir haben auf Hörebene vieles über MQTT besprochen. Wir sind manchmal auch ein bisschen tiefer in manchen Stellen gegangen und jetzt wollte ich ein bisschen über die technische Implementierung und die Umsetzung von MQTT etwas nah angehen. Zum Beispiel, wie stellt MQTT sicher, dass keine Nachrichten verloren geht? Gibt es so eine Dienstqualität oder Quality of Service?
Ja und nein. Das kommt nämlich hier auch wieder sehr stark letztendlich auf die Broker-Implementierung an. Also grundsätzlich der Standard, hatte ich ja erwähnt, ist auf Protokollebene und da gibt es drei Quality of Service. Mechanismen, die man im Prinzip für jede Nachricht verwenden kann und auch bei der Subscription. Also mein Abonnement kann gewisse SLAs an die Zuverlässigkeit haben und auch mein Publish. Und das wird dann im Prinzip die Kombination aus beiden dann verwendet. Also sprich, wenn ein Abo nur mit der niedrigsten Stufe QS0 gemacht wird, aber gepublished mit QS2 mit der höchsten, passiert letztendlich Ende zu Ende ein Downgrade zu null, weil okay. Der kann das ja nicht wieder wettmachen. Also mhm. wenn ich zum Beispiel mit QS0 publische und auf der Gegenüberseite auf jeden Fall die Informationen machen kann, kann ich ja dem Publisher nicht sagen, dass er zuverlässiger publishen soll. Ja, deswegen ja. ist es im Prinzip immer so eine Aushandlung Ende zu Ende. Was aber wichtig zu verstehen ist, dass eben das QoS eigentlich nur beschreibt, wie jeweils der Client mit dem Broker interagiert. Mhm. Also sprich, wie der Publisher die Nachricht an den Broker zu publishen hat und wie der Broker an den abonnierenden Client zu publishen hat. Und bei QoS0 ist es einfach letztendlich nur eine Nachricht. Publish, ist mir egal, ob sie ankommt. Broker, du musst mir nicht Bescheid sagen. Das ist QoS0 und genau eben Broker zu Client das Gleiche. An alle Clients, die subscribed sind, publish, 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 publish. Mir wurscht, ob da jemand antwortet. Und darauf aufsetzend gibt es dann eben QoS1, wo im Prinzip immer der Empfänger einfach ein Acknowledgement schicken muss, das sogenannte PubUcc. Und damit kann ich eben sicherstellen, dass eine Nachricht mindestens einmal ankommt, weil es gibt eben Szenarien, wo es dann zu Nachrichtenduplikaten kommen kann.
Okay.
Die höchste und teuerste Form auch auf dem Netzwerk ist dann eben Exactly Once, QS2. Und da wird dann im Prinzip nur nochmal gegenseitig werden Acknowledges hin und her geschickt, um im Prinzip diesen Spezialfall des doppelten Schickens auszumerzen. Mhm. Aber wie ich immer am Anfang gesagt habe, der Standard beschreibt es nur in der Aktion zwischen Client und Broker und Client. Was der Broker jetzt in der Mitte macht, wird gar nicht beschrieben und das ist dann eben genau, wo sich das unterscheidet und wo auch Hyphen-QoS-Unternehmen im Prinzip so seine großen Unterscheidungsmerkmale hat.
Ja.
Viele puffern oder speichern die Nachrichten nämlich zum Beispiel nur in Memory. Das heißt dann auch, wenn sie kein Memory mehr haben, verwerfen sie Nachrichten einfach, obwohl es QoS2 oder QoS1 war.
Oh, okay.
Ja, eben, weil sie da relativ schnell in eine Hardware-Limitierung laufen, weil Memory einfach viel teurer und als Festplattenspeicher ist. Hyphen-Q verfolgt im Prinzip den Ansatz von Store and Forward. Das heißt, wir speichern QoS1 und 2, also zuverlässige Nachrichten, eben auf Festplatte, bis es an alle ausgeliefert wurde. Und komplizierter wird es dann nochmal in so einer verteilten Architektur. Also viele Lösungen machen eben keine Datenredundanz dann in dem Cluster. Das heißt, wenn Publisher A und Subscriber B auf einem 2-Node-Cluster miteinander kommunizieren und der Publisher A an ein Node eine Nachricht schickt und der B sollte die jetzt empfangen, wenn genau in dem Fall zum Beispiel der Rechner kaputt geht oder keine Batterie mehr hat. Also im Prinzip, wenn eins der zwei Nodes weggeht, ist genau diese sogenannte In-Flight-Nachricht weg. Also genau die Nachrichten, die noch nicht ausgestellt wurden. Mhm. Im ersten Moment, wenn man denkt, ja, okay, das sind ja nicht viele, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, 1000 pro Sekunde hat, kann da schon relativ, also in so einem Zeitfenster können da schon mehrere tausend Nachrichten aufstauen.
Ja.
Und das ist dann eben sehr im Prinzip softwareabhängig, also Broker-implementierungsabhängig. Wir machen halt Duplikate auf dem separaten Node, speichern das auf Festplatte und können dadurch dann auch wirklich zuverlässigen Nachrichtentransfer gewährleisten. Und das ist letztendlich nicht der ausschließliche Grund, aber einer der Hauptgründe, warum eben Hyphen-Q als MQTT-Anbieter so super beliebt ist und eben gerade für diese wichtigen Use Cases verwendet wird, weil wir eben verschiedene Mechanismen haben, um einfach stabil zu laufen einerseits, aber eben auch so zuverlässig die Nachrichten zu versenden.
Mhm. Und wird diese höchste Qualitätsstufe eingesetzt für Anwendungen, wo funktionelle Sicherheit gewährleistet muss oder eine bestimmte Gefahr vielleicht besteht oder ist das irgendwas, was MQTT nicht wirklich anfasst?
Also wann QoS verwendet wird, hängt sehr stark im Prinzip von den Anforderungen ab. Also möchte ich sicherstellen, dass dieses Event auf jeden Fall versendet wird. In den allermeisten Fällen wird dann QoS 1 verwendet. QoS 2 wird eigentlich nur dann verwendet, wenn der Empfänger der Nachricht die Nachricht nicht deduplizieren kann. Also wenn er quasi selber kein Gedächtnis hat,
okay,
und nicht herausfinden kann, anhand von einer Unique ID zum Beispiel, ich habe die Nachricht schon bekommen, kann ich die zweite verwerfen.
Ja.
Da muss man quasi dann der Broker für ihn die Deduplizierung bewerkstelligen, wenn man so will. Aber in welchem Use Case das genau jetzt QoS 1 oder 2 verwendet wird, also da gibt es kein festes Regelwerk. Zum Beispiel, wenn ich Kommandos an ein Gerät schicken will, ist wahrscheinlich der Fall, wo am häufigsten noch QoS 2 verwendet wird, aber mindestens QoS 1. Mhm. Wenn ich jetzt Telemetriedaten von einem Sensor abgreife, der mir die sowieso alle 10 Sekunden schickt und ich habe keine Möglichkeit, den Sensor anzupassen, dass er zum Beispiel mir nur die Änderung schickt, dann würde ich wahrscheinlich QoS 0 verwenden, weil das eine Update das andere schon wieder überschreibt.
Genau.
Das heißt, Umkehrschluss auch, wenn man eins flöten geht, ist es auch nicht so schlimm.
Ja.
Genau, und je nachdem, wie meine Publisher funktionieren, was ich als Anforderung an die Software an sich generell habe, davon ergeben sich dann eigentlich die Quality of Service Anforderungen und die Implementierung.
So, ein Problem, was ich hier bei dieser PubSub-Architektur sehe, ist, dass es gibt die Möglichkeit zum Beispiel, dass ein Temperatursensor kaputt geht und hört auf, Daten zu schicken. Wie kann ich dann, wenn ich nicht direkt abfragen kann, was ich normalerweise machen würde mit einem klassischen Steuerungssystem, wie kann ich dann erkennen, dass die Temperatursensor nicht da ist, wenn es zum Beispiel nur, ich erwarte eine Botschaft alle 15 Minuten, das ist eine lange Zeit, ne?
Nee, ist auf jeden Fall, und das ist auch eins der Dinge, dieses PubSub-Protokoll, da gibt es etliche Technologien, im Prinzip das gleiche Prinzip implementieren. MQTT tut es aber eben genau im IoT-Kontext. Und warum? Weil es eben auch genau solche Features bietet, um eben mit IoT-Problemen umgehen zu können. Und das, was du gerade beschreibst, das ist im Prinzip in der Regel mit der Last Will and Testament Nachricht gelöst. Und es funktioniert im Prinzip so, wenn der Sensor sich anmeldet, gibt er dem Broker mit, hey, falls ich mich wieder abmelde oder falls wir die Verbindung verlieren, ohne dass ich mich wirklich richtig abgemeldet habe, also sprich, meine Batterie ist leer, das Netzwerk ist weg, also irgendein unvorhergesehener Fall, bitte in diesem Fall schicke an dieses Topic, eben wieder an diesen Betreff, an den sich andere dann auch subscriben können, also eben alle Applikationen, die eben an dem Temperaturstand interessiert sind, sollten sich einerseits auf den Temperaturstand subscriben. Und das ist dann eben, wie ich meine Applikation designe, sowas wie eine Art Status-Topic von dem Gerät selber.
Okay.
Und da, wenn der Client sich anmeldet, sagt er eben, wenn ich mich jetzt abmelde, schreib bitte für mich eine Art Testament-Nachricht, einen letzten Willen, um allen anderen zu sagen, auf dem Status-Topic, ich bin offline, ungeplant.
Ja.
Und im geplanten Fall ist es eben in der Regel die Aufgabe des Clients selber, so eine Nachricht zu schreiben, ich bin jetzt gerade im Wartungsmodus für 3 Stunden und bin jetzt auch offline.
Ja.
Im Prinzip fasst man das im Prinzip entweder ein Topic für jeden Zustand oder einfach ein Status-Topic und immer die aktuellste Nachricht ist quasi der letzte Zustand dann. Und so können alle Applikationen, kriegen sie eigentlich instant Bescheid, wenn ein Gerät sich abmeldet.
Ja.
Gleiches würde man auch beim Anmelden implementieren. Das ist zum Beispiel auch in diesen Industriestandards schon recht früh verankert. Sparkplug zum Beispiel ist so ein Standard. Und der sieht zum Beispiel Birth- und Death-Nachrichten voraus. Also sprich, wenn ein Gerät online geht, schickt es eine Birth-Nachricht. Wenn es offline geht, eine Death-Nachricht. Und wenn es halt ungeplant offline geht, würde man in der Regel das über dann so ein Last Will Testament implementieren, dass er dann der Broker quasi so eine Blanko-Death-Nachricht für den Client schickt.
Ja. Ich habe viele Fragen zu MQTT-Klienten gestellt, aus dem Grund, dass ja, viele möchten irgendwas an das System anschließen, so ein Sensor möchte Daten sammeln und weitergeben. Aber es gibt die andere Seite, die Klienten, die sich für diese Nachrichten abonnieren. Und dieser Prozess ist relativ aufwendig. Ja, man muss entscheiden, okay, wofür möchte ich mich anmelden und so weiter. Was passiert aber dann, wenn ich, wie gesagt, wie wir schon besprochen haben, die Netzwerkverbindung kaputt geht und vielleicht bin ich ein kleiner Mikrocontroller irgendwo, der diese Nachrichten braucht. Es ist sehr aufwendig, dann dieser Abonnierungsprozess neu zu starten. Gibt es da eine Lösung dafür?
Genau, das ist halt wieder eins solcher Features, das im IoT-Kontext super wichtig ist. Gerade auch bei Geräten, die ständig die Verbindung verlieren, wie jetzt ein Auto zum Beispiel, das in einem Tunnel mit schlechter Abdeckung fährt, oder gerade in Deutschland Funklöcher findet man überall, wenn man lang genug sucht. Dafür gibt es ein Flag, das nennt sich Clean Session equals True, Clean Start equals True. Und also ich weiß nicht, wie tief ich eingehen soll. In MQTT3 gab es diesen Parameter noch nicht, der nennt sich Session Expiry. Da habe ich im Prinzip nur über den Clean Start definiert, ob ich eine sogenannte Persistent Session haben will. Und was macht die Persistent Session? Der Broker merkt sich eigentlich die ganzen Session- oder Zustandsinformationen von dem Client, sprich, welche Abonnements hat er aufgemacht, welche Nachrichten sind noch für ihn gequeued, also welche halte ich für ihn vor, weil er eben offline war oder sie noch nicht konsumieren konnte so schnell. Allerlei Informationen zur Session selber, die man zum Beispiel im Connect-Paket mitschickt oder auch brokerseitig kann man zum Beispiel bei HivenQ noch Sachen dazu schreiben. All diese Sachen werden dann im Prinzip persistiert und in MQTT3 konnte ich nicht festlegen, wie lang da hat. Also bei HivenQ hat man dann einfach serverseitig gesagt für eine Stunde oder irgend sowas und hat es dann nur über dieses Flag im Prinzip gesteuert. Mit MQTT5 kann ich über das Flag eigentlich sagen, möchte ich wieder eine neue Session anfangen, also vergiss, was du von mir weißt. Ja. Das ist eben Clean Start, True oder False. Und mit der Expiry gebe ich dem Broker implizit mit, speichere für mich die Session für diesen und diesen Zeitraum.
Ja, okay.
Und so kann ich dann beim Reconnect auch sagen, fang wieder von dem alten Zustand an oder fang über Clean Start wieder einen kompletten neuen Zustand an und speichere aber wieder für mich.
Ja.
Und habe da ein bisschen mehr Kontrolle. Und genau über diesen Mechanismus kann man dann eben Nachrichtenverlust vorbeugen. Und im Prinzip so agiert dann der Broker quasi auch wie eine Art Puffer eben zwischen Publisher und Subscriber, was super wichtig ist bei Asynchron, weil es ist halt nie gegeben, dass beide gleichzeitig online sind. Und deswegen ist immer Aufgabe von einem Message-Broker im Prinzip Nachrichten für eine gewisse Zeit in gewissen Thresholds. Also bei uns ist halt per Default pro Client 1000 Nachrichten. Man kann es höher setzen, muss halt entsprechend dann seine Festplattenkapazität entsprechend hochsizen.
Ja.
Um das unterstützen zu können.
Und deckt es auch diese Situation ab, wo ein Sensor zum Beispiel Daten unregelmäßig schickt und ich bin darauf angewiesen, bin auf diese Daten angewiesen mit meinem Abonnement? Ja, so muss ich tatsächlich die eine Stunde warten, bis der nächste Nachricht kommt. Das wird schwierig sein für Debugger, auch, kann ich mir vorstellen.
Es kann so teilabgedeckt werden, also wenn der Client halt schon mal verbunden war und das Abonnement hat, werden diese stündlichen Nachrichten für den auch gequeued. Aber häufig ist halt auch, dass ein Client sich anmeldet, Informationen will, eben Instant-Informationen haben will und sich auch in einer gewissen Art und Weise initialisieren will, also den aktuellen Zustand abrufen. Und das ist eben wieder so eins der Feature von MQTT. Man kann eben, wenn man eine Nachricht publisht, das sogenannte Retain-Flag auf True setzen und dann wird einfach pro Topic, und hiervon kann es beliebig viele geben, die letzte Nachricht gespeichert. Mhm. Und in der Regel implementiert man das eben auch wieder so. Ich habe das Datentopic für, sagen wir mal, die Telemetrie-Output und kann da dann einfach und schickt darüber quasi für jeden Wert immer den aktuellsten Wert. Und immer beim Publishen setze ich einfach dieses Retain-Flag auf True. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt, an dem meine Subscription kommt, kriege ich sofort den Wert. Ich kann über zum Beispiel das Zustandstopic, das mit der Börse und der Nachricht, weiß ich genau, ist das Gerät gerade online oder offline. Also kriege halt instant quasi die ganzen Zustandsinformationen. Und dann, wenn die Verbindung steht und ich im Prinzip das Abonnement laufen habe, fließen dann einfach die Updates rein. Und so wird dann quasi der digitale Twin, ja, der häufig auch so implementiert wird, so quasi up-to-date, genau, gehalten.
Ja, wir haben das Thema Unified Namespace oder UNS schon angesprochen. So, das ist nicht ein Teil von MQTT, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du so ein bisschen erklären, wie es zustande gekommen ist, woher kommt dieser Begriff und warum es so wichtig ist?
Also Unified Namespace ist im Prinzip ein Konzept. Also das ist jetzt kein ganz konkreter Implementierungsarchitektur oder Lösungsvorschlag. Im Prinzip, also wer hat es im Prinzip den Namen groß gemacht? Walker Reynolds, der bekannteste Influencer in Industrie.
Ja, ist auch auf LinkedIn zu finden, ne?
Genau, eigentlich überall auch. Der zweitbekannte, bekannteste Kutsai arbeitet übrigens bei HyphenQ. Das sind beide eben im Prinzip erfahrene Männer aus dem Feld, die im Prinzip neue Technologien versuchen einfach dazu zu verwenden, um also im Prinzip die alten Prozesse aufzubrechen und im Prinzip moderner zu machen. Und als Teil davon hat Walker Reynolds eben den Unified Namespace geprägt. Also ich hatte das vorhin so ein bisschen salopp gesagt, das ist etwas anders als eine MQTT-Topic-Struktur. Aber wenn man rückschließt, der hat ja im Prinzip ein Konzept vorgestellt, aber es matcht halt einfach perfekt mit MQTT, weil man eben so viele Topics verwalten kann, weil man sie so tief schachteln und strukturieren kann und somit im Prinzip einzelne Datenpunkte genau in so eine Art Hierarchie, in einen Suchbaum quasi einbetten kann, so dass jeder, der das liest, super schnell finden kann, wonach er eben sucht. Ja. Und das war so eins der Kernpunkte. Ich kann das adressierbar machen. Ein anderer wichtiger Punkt war, dass ich einfach einen zentralen Schnittsteller durchgängig durch alle Netzwerke habe. Also gibt ja diese Netzwerkpyramiden im Manufacturing-Bereich, wo im Prinzip auch jede Schicht auch mit der darüber liegenden kommunizieren muss. Und das ist im Prinzip so, eigentlich mehr Arbeit bei Design, wenn man so will. Und im Prinzip der Unified Namespace funktioniert das im Prinzip aufzubrechen, indem man einfach über alle Netzwerkgrenzen hinweg als der Kommunikationsschnittpunkt etabliert wird. Und ich kann somit auch im untersten Layer etwas publishen und das im obersten Layer konsumieren und kann eben über den MQTT-Broker, und das ist halt auch ein wichtiger Teil, genau steuern, wer darf was machen, wer darf publishen, wer darf subscriben, und kann das eben an einer zentralen Stelle die ganzen Zugriffsrechte definieren und auch forcieren und erhöhe dadurch allein schon die Security in meinem Unternehmen, ohne jetzt eigentlich ein komplexes, mehrstufiges System dafür zu entwickeln zu müssen, sondern an einer zentralen Stelle wird alles verschlüsselt. Da dürfen nur die drauf, die eben Zugriffsrechte haben, auch mit moderneren Methoden als jetzt Username und Passwort, also mit Client-Zertifikaten. Wir binden auch JWT an, also JSON-Tokens, die häufig im Webumfeld verwendet werden. Und dann kann man genau ganz granular auf Topic-Ebene festlegen, wer darf publishen, wer darf subscriben, wer darf welches Quality of Service verwenden, wer darf Retained Messages verwenden, und habe somit eigentlich an der zentralen Stelle genau geregelt, welche Software-Applikationen und welcher Sensor dürfen miteinander sprechen, über welche Endpunkte, über welche Topics letztendlich.
Ja.
Und ich kriege damit einfach Kontrolle und einen zentralen Vergleichsweise, klar, ist immer noch kompliziert, IT ist immer kompliziert, aber einen vergleichsweise einfachen Weg, um Konnektivität einfach von der Halle bis in die Cloud zu bewerkstelligen.
Du triffst genau die nächste Frage, die ich vorbereitet habe, das Thema so Datenverwaltung. Ja. Also ich bin es gewöhnt, da ich aus der Embedded-World-Ecke komme und die Elektronik, mich mehr auf die Sensorik und Aktorensteuerung und so weiter zu konzentrieren. Aber die Idee hinter IoT und MQTT zusammen ist, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, für Leute wie ich, die mehr so in C programmieren, auf Embedded-Ebene, ist es ein bisschen unklar, was da im Cloud zur Verfügung steht. So, welche Systeme, Plattformen, Datenbänke und so weiter werden im Hintergrund unterstützt und wie wird Daten ausgetauscht auf der Ebene?
Also grundsätzlich hat man ja eben immer die Möglichkeit, einfach in der Programmiersprache der Wahl einen MQTT-Client, also eine Library, einfach in sein Programm zu importieren und damit seinen eigenen MQTT-Client zu implementieren, die Nachricht abzugreifen, dann über JDBC oder je nachdem, welches System ich anbinden will, im Prinzip einen Record in einer Datenbank zu erzeugen. Und das so klassische Adapter. Und das, ich meine, da gibt es ja ganze Middleware-Firmen. Also TIBCO hat genau das, also mein Folgearbeitgeber hat genau das gemacht, eben zwischen Datenbanken und SAP und Salesforce. Im Prinzip genau solche einfache Low-Code-Integration. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Und per se habe ich damit alle kann ich damit allen Schildluder treiben, den ich will. Problematisch ist halt einfach, ich habe dadurch einen Hop mehr am Netzwerk, was in der Cloud dann schon Kostenpunkt sein kann. Ich habe eine extra Applikation, die ich verwalten muss, die ich auch updaten muss, die auf eigener Hardware laufen muss. Das heißt, es sind halt nochmal zusätzliche Kosten. Und deswegen die meisten Broker-Anbieter, also gerade die kommerziellen, haben im Prinzip native Integrationen in andere Systeme. Wir sind sehr lang Partner von Confluent, die hinter Kafka stehen.
Okay.
Das ist eine Messaging-Technologie, die wahrscheinlich jeder ITler kennt, aber wenig aus dem OT-Bereich, also ist weniger für Ingenieur. Ist im Prinzip sehr ähnlich, PubSub, aber halt eher für Unternehmensanwendungsfälle, also wenn ich zum Beispiel Kundendaten verteilen will und die gleichzeitig analysieren will.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir können eben durch, wir nennen das Extensions, das sind aber im Prinzip wie eine Art Plugins, die auch in Java dann programmiert werden können. Kunden können die auch selber schreiben, aber wir nutzen dieses gleiche SDK, um im Prinzip unsere eigenen nativen Integrationen in Kafka zum Beispiel oder in MongoDB, in Postgres-Datenbanken. Also primär sehen wir halt Datenbanken so als im Prinzip so Datensenke oder Data Lakes heutzutage und eben andere Messaging-Technologien tatsächlich als unsere primären Empfänger, weil viele eben schon ein komplettes Ökosystem um solche Messaging-Systeme gebaut haben. Das heißt, für die ist das Messaging-System da die Middleware, der zentrale Endpunkt, der übersetzt dann nur die Daten zu uns und für die Geräte ist dann wieder MQTT unser Broker, der zentrale Punkt. Und wir übersetzen einfach nur eine MQTT-Nachricht wird zu einem Kafka-Record. Und wir nutzen dafür auch einfach nur die Java-Libraries von Kafka. Ähnliches bieten wir im AWS-Umfeld, in der Amazon Cloud, für Kinesis, für Google PubSub, eben für die Google-Variante, für die Microsoft-Variante. Die haben tatsächlich einen Kafka-Endpunkt, sodass wir das also quasi missusen können, die Kafka-Extension, um einfach in das Ökosystem von Azure dann zu integrieren. Mhm. Und was da dann dahinter passiert, da ist die Vielfalt, im Prinzip kommt es halt immer darauf an, was Leute damit implementieren, aber häufig eben das Einfallstor quasi in ihr Ökosystem sind eben solche Messaging-Systeme. Manchmal ist es MQTT direkt, also wird direkt mit Subscribern angebunden, aber häufig halt auch gerade in so größeren Use Cases ist dann Kafka, Kinesis oder halt Datenbanken, in die wir die Daten wegschieben, wo dann Analysen gefahren werden und die dann unter Umständen daraus Kontrollnachrichten erzeugen, weil sie erkennen, dass die Maschine heiß läuft. Ja. Das ist ein blödes Beispiel.
Ja. Oh, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr spannendes Thema, aber leider ist unsere Zeit für heute zu Ende. Aber danke für die Einsichten und Erklärungen zu MQTT.
Super. Vielen Dank für die Einladung.
So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? Entwickler eingebetteter Systemen sind es gewohnt, ein zentrales System zu erstellen, das Daten von Sensoren abfragt und Aktoren steuert. Dies funktioniert gut bei kleinen Systemen und sogar bei komplexeren Anwendungen wie der Elektronik in einem Auto. Es stoßt jedoch an seine Grenzen, wenn Hunderte oder Tausende von Geräten wie E-Scooter, Carsharing-Fahrzeuge oder Fertigungsanlagen in einer Fabrik vernetzt werden müssen. MQTT mit seiner Pub-Sub-Architektur scheint auf den ersten Blick radikal anders und gleichzeitig schwer zu verstehen zu sein. Sie veröffentlicht die Daten, die du teilen kannst und meldest dich für die Daten an, die dich interessieren. Ein völlig anderes Paradigma. Allerdings wird die Datenverarbeitung komplexer Systemen und die gemeinsame Datennutzung durch verschiedene Systeme und Benutzer dadurch erheblich vereinfacht. Und genau diese Vorteile wollen IoT und Industrial IoT-Entwickler ausnutzen, wenn sie MQTT verwenden. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gast David Guschakowski für seine Einsichten in die Welt des IoT-Protokolls MQTT. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gäste herzlich fürs Zuschauen bedanken und sage: Auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.